SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute mit der dritten von 30 Folgen des Romans Empusion, eine naturunheilkundliche Schauergeschichte von Olga Tokarczuk. Es ist immer noch Mieczysław Wojnicz's erster ganzer Tag in Görbersdorf. Am gestrigen Nachmittag ist er angekommen und jetzt steht die Visite bei Dr. Semperweis an. Arztvisiten sind eine Qual für Mieczysław, einer peinlichen Malaise wegen, auf die hier im Roman nicht genauer eingegangen wird. Doch ein großes Aufatmen gibt es trotzdem. Seine Chancen, die Tuberkulose zu überleben, stehen gut, sagt der Arzt, zumal in Görbersdorf, das sich seiner Lage wegen perfekt zur Bekämpfung der Tuberkulose eignet und auf moderne Methoden in der Therapie setzt. Grundlage der Behandlung ist nach wie vor die Theorie des Sanatoriumsgründers Dr. Bremer, die auf der Erkenntnis basiert, dass es Orte und Regionen auf der Erde gibt, in denen die Tuberkulose nicht auftritt. In den Hochgebirgen, auf Island und den Färöerinseln, in den kirgisischen Steppen. Es liest Timo Weißschnur.
Zum einen gaben die Besonderheiten des Hochgebirgsklimas den Ausschlag. Auf den niedrigeren atmosphärischen Druck reagiert der Organismus mit erhöhter Herztätigkeit und beschleunigtem Puls, um die dünnere Luft auszugleichen. Das führt zu einer Steigerung des Stoffwechsels und einer Erhöhung der Körpertemperatur. Weiterhin von Bedeutung waren der Lebensstil und die Ernährungsweise. Größere Nahrungsmengen, vor allem Fett, alkoholhaltiger Kumis, schwere körperliche Arbeit. Der beschleunigte Puls und die erhöhte Herztätigkeit stärken das Herz und kräftigen die Muskulatur. Bei den Bewohnern der besagten Gegenden kommt es häufig sogar zu einer Hypertrophie des Herzens, zu einer umgekehrten Entwicklung also wie bei den Tuberkulosekranken. »Das, mein werter junger Herr«, beendete Dr. Semperweis seinen Vortrag, »ist unser ganzes Rezept. In Mitteleuropa beginnt der Bezirk, der frei ist von der Schwindsucht, bei etwa 450 Höhenmetern. Dazu die ständige Obsorge des Arztes, der den Speiseplan zusammenstellt. Bewegung an der frischen Luft, so heilt uns ganz einfach die Natur.« Er zog ein Stück Papier hervor und notierte in knappen Punkten seine Empfehlungen, die er mit einem Ton von Langeweile in der Stimme kommentierte. »Mindestens 6 Wochen, am besten einige Monate. Individuell angepasste Spaziergänge, unbedingt auf Strecken mit unterschiedlichen Steigungen. Unterwegs müssen in kurzen Abständen Bänke stehen, damit es nicht so anstrengend wird. Maßvolle Behandlung mit kaltem Wasser, das wird Ihnen helfen. Medikamente in Maßen. Bei heftigem Hustenreiz rate ich, ihn nach Möglichkeit zu unterdrücken. Lässt er sich nicht unterdrücken, in kleinen Schlucken kaltes Wasser oder Sodawasser und heiße Milch trinken. Sollten Sie, Gott behüte, Bluthusten, legen wir einen Beutel mit Eis auf Herz und Lungen und wenden Morphiumspritzen an. Bei besonders heftigen Anfällen, die mit Atemnot und einem Schwächegefühl einhergehen, geben wir als erstes ein anregendes Mittel, zum Beispiel Champagner. Nein, Sie müssen keine Angst haben vor Champagner und überhaupt vor Alkohol nicht. Doch nur in kleinen Mengen. Jegliches Zechen ist streng verboten. Wenn Fieber auftritt, wird es zuerst alle 2 Stunden gemessen, damit es sicher bestätigt ist. Nachtschweiß beugt man am besten mit der abendlichen Gabe von Milch mit 2-3 Teelöffeln Cognac oder angesetztem Likör vor. Schwester Sidonia Patek wird Ihnen alles zeigen und erklären. Während des ganzen Vortrags notierte Semperweis seine Anweisungen. Wojnicz bewunderte es, dass er die beiden Tätigkeiten zugleich ausführen konnte.
»Sie wohnen bei Herrn Opitz, nicht wahr? Täglich werden Sie zum Kurhaus kommen für die Anwendungen und zur Liegekur. Und sobald ein Platz im Sanatorium frei wird, gebe ich Ihnen Bescheid. Hier ist alles im Fluss.« »Im Fluss«, betonte er. »Fürs Erste ist das Gästehaus des Herrn Opitz Ihrer Gesundheit ebenso zuträglich wie wir oder das Sanatorium des Dr. Römpler. Und die kurzen Spaziergänge täglich bringen Farbe in Ihre Wangen.«
Der Doktor erhob sich schwungvoll, reichte Wojnicz den Zettel mit seinen Anweisungen. Das also war es. Jetzt war er aufgenommen. Nun saß er wieder im Wartezimmer. Und die unansehnliche Krankenschwester bereitete sein Behandlungsbüchlein vor, sowie weitere Dokumente, die er benötigte. Er zog die gefaltete Broschüre aus der Tasche und las zu Ende, was er begonnen hatte. Allgemein muss gesagt werden, dass in Hinsicht der Heilung bislang Aufenthalte in Kurorten wie Meran in Tirol, im schlesischen Görbersdorf oder im nach Görbersdorfer Vorbild eingerichteten schweizerischen Davos die beste Wirkung einbringen. Das Sanatorium des Dr. Römpler, fast unmittelbar am Fuße der Berge gelegen, besteht aus einer entsprechenden Anzahl von Gebäuden, die alle im Stile eleganter Villen gehalten sind. Eine Wasserleitung von 1140 Metern Länge bringt aus den Bergen, zu deren Füßen das Sanatorium liegt, kristallklar aus den Porphyrfelsen sprudelndes Quellwasser in die modern eingerichteten Waschräume des Brausebadhauses. An Zeitvertreib und Abwechslung fehlt es den Patienten nicht. Die Heilbehandlung, das Mittagsmahl und so fort nehmen einen großen Teil des Tages ein, und die bezaubernde nähere Umgebung von Görbersdorf hält viele Ausflugsziele bereit. Die Behandlung soll den Patienten dazu anleiten, sich selbst seiner Krankheit zu stellen. Durch Stärkung seines Organismus soll die Widerstandskraft gefestigt werden. So wird zunächst das Fortschreiten der Krankheit verhindert, dann tritt die Linderung des Leidens ein und die Gesundheit wird schließlich wiederhergestellt. Dank der regelmäßigen Gymnastik lernt die angegriffene Lunge wieder zu funktionieren. Die frische Bergluft regt die Herztätigkeit an. Die Resultate einer Kur in Görbersdorf dürfen zu den vielversprechendsten gezählt werden. Nahezu 75% der Patienten erleben eine Genesung. Wunderbar wäre es zu glauben, zu diesen 75% zu gehören. 2. Schwärmerei. Mit einem kleinen Heft, in dem von jetzt an die Geschichte seiner Behandlung vermerkt werden sollte, kehrte Wojnicz ins Gästehaus zurück. Auf dem Weg dachte er über die Worte des Dr. Semperweis nach. Das Wichtigste bei der Kur sei das Regime. Früh aufstehen, sehr früh, sich messen, im Heft vermerken. Vor dem Frühstück, das zwischen 7 und 8 Uhr eingenommen wird, Gymnastik, nach dem Frühstück ein Spaziergang. Unterwegs eventuell Kneippbäder sowie weitere Anwendungen. Die Spaziergänge immer auf festgelegter Strecke. Um 10 das zweite Frühstück, frisches Brot, Butter, Milch. Liegekur auf einer der zahlreichen Terrassen. Das Mittagsmahl zwischen 1:30 und 2:30. Suppe mit Fleischeinlage, ein kräftiges Hauptgericht mit Fleisch und Gemüse, Dessert und Kompottsaft. An Sonntagen statt des Kompottsafts etwas Süßes, Kuchen oder eine süße Mehlspeise. Nach dem Mittagsmahl unbedingt Kaffee im Wintergarten oder in einem der Pavillons. Abermals Liegekur, ein weiterer Spaziergang, doch sollte die Strecke am Nachmittag eine andere sein als am Vormittag. Die Vesper-Mahlzeit zwischen 4 und 4:30 Uhr, das Abendessen um 7, warmes Fleisch mit Kartoffeln, unbedingt ein Glas Milch dazu. Abends wieder Temperatur messen, ein paar Sätze zum Befinden im Heft notieren. Viel Schlaf, keinerlei Aufregung, gutes, nahrhaftes Essen, viel Fleisch, viel Milch, Schafskäse. Wojnicz entschied sich, Frühstück und Mittagsmahl im Kurhaus einzunehmen. Zu Abendessen wollte er im Gästehaus für Herren. So hatte man es ihm empfohlen. Wenn er dann ins Kurhaus umzieht, wird er dort auch alle Mahlzeiten einnehmen. Zu Tisch gerufen werden die Kurgäste durch ein Trompetensignal. Eine Erregung erfasste ihn, eine Energie des guten Willens. Es war eine Euphorie jener Art, wie man sie erlebt, wenn etwas Neues beginnt, etwas, was einen unwiderruflichen Anfang verspricht. Die Aussicht, sich vom Alten zu lösen, es dem Vergessen überlassen zu können. Ja, selbst der gestrenge Semperweis mit seiner ironischen Art wurde ihm zum Herold dieses Wandels. Während er so dahinging, versuchte er sich zu merken, wo die einzelnen Häuser und Pensionen gelegen waren. Er betrachtete das ein wenig seltsam wirkende Gebäude des Astronomischen Observatoriums, in dem Dr. Bremer angeblich die Einflüsse des Kosmos und des Wetters auf die Behandlung der Tuberkulose untersucht hatte. Bis zum mächtigen Bau der Villa Rosa ging er, dort kehrte er um. Eine kräftige, goldene Septembersonne schien. Er setzte seine Füße in die Mitte der großen, flachen Steine, mit denen der Weg gepflastert war. Die beiden älteren Frauen saßen noch immer auf der Bank vor dem Haus. Sie waren jetzt damit beschäftigt, Bohnen zu enthülsen. Sie brachen die trockenen Schoten auf, die mit einem Knacken barsten. Eine Bohne sprang aus den faltigen Händen und landete genau vor Wojnitschens Schuh. Mit zwei Fingern hob er sie auf, um sie den Besitzerinnen zurückzugeben, doch diese erhoben sich, aus welchen Gründen auch immer, von der Bank, verschwanden mit ihren Schüsseln und Körben im Haus. Er sah nur noch die schwarz glänzenden Röcke in der Sonne flattern. Nun denn, es war ja nichts geschehen. Wojnitsch rieb die Bohne am Ärmel, sie schien vollkommen. Er warf sie in die Luft und fing sie wieder auf. Und da er nicht wusste, was er damit anfangen sollte, steckte er sie in die Tasche seines Jacketts. Die Tür des Gästehauses fand er zu seinem Erstaunen sperrangelweit offen. Und er entdeckte ein Gebetbuch auf der Erde, mitten in einer Pfütze. Die cremefarbenen Seiten hatten sich schon mit schmutzigem Wasser vollgesogen. Er hob das Buch auf und ging, von jäher Unruhe ergriffen, ins Haus. Der Salon im Erdgeschoss war leer. Sicher waren alle Bewohner des Gästehauses noch bei ihren Anwendungen. Er legte das besudelte Gebetbuch auf das Tischchen und wollte schon nach oben gehen, als ihn die angelehnte Tür zum Speisezimmer aufmerken ließ, vielmehr die Schuhe, die er dahinter sah, auf dem Tisch. Und sie kamen ihm bekannt vor. Ohne weiter nachzudenken, ja geradezu hypnotisiert, ging er zu der Tür und stieß sie auf. Er musste es aus der Nähe sehen. Die Schuhe waren das untere Ende einer länglichen Form, die aus der Unbestimmtheit heraustrat, um sich als menschlicher Körper zu entpuppen. Und dieser Körper lag auf dem Tisch, an dem hier die Mahlzeiten eingenommen wurden, offenbar solide eingepackt in mehrere Schichten von Stoffen. Wojnitsch schien es, als wäre der Körper in eine Unzahl von Röcken und Hemden gewickelt, von Korsetts und Überwürfen. Noch nie hatte Wojnitsch eine Frau aus solcher Nähe gesehen und noch nie so reglos. Immer waren sie in Bewegung gewesen, immer huschten sie vorüber. Man konnte sich nicht konzentrieren, nicht alle Einzelheiten an ihnen erkennen. Doch jetzt lag ein solcher Körper vor ihm, und ohne Zweifel war der Körper leblos. Wojnitsch sah auf die schwarzen Schnürstiefel, die unter den Röcken und Unterröcken hervorragten. Letztere hatten einen Schmucksaum, doch war die Spitze schon verwaschen und franzte aus. Die Schnürsenkel waren sorgfältig gebunden, mit doppelter Schleife. Seltsam, dass jemand, der am Mittag nicht mehr lebte, sich am Morgen noch so sorgsam die Schuhe gebunden hatte. Der äußere Rock, aus leicht glänzendem Stoff mit einem dünnen Streifenmuster in grau-schwarz, legte sich in ordentliche Falten. Oben eine Art Jäckchen, eng geschnitten, aus dunklem, fast schwarzem Stoff, mit runden Knöpfen geschlossen, wie polnische Geistliche sie an ihren Soutanen haben. Darunter schaute ein weißes Hemd hervor, das wirkte recht gezaust, ein Knopf war abgerissen, ein Fadenrest nur verblieben. Der Hemdkragen war bis zum Kinn hochgezogen, doch nicht sorgfältig genug, dass der blaurote Striemen verdeckt worden wäre, der sich schockierend auf der weißen Haut abzeichnete. Mieczysław schrak zusammen. Schließlich musste er es tun, den Blick nach oben wenden, auf das Gesicht. Voller Entsetzen sah er halb geschlossene Augen, sah unter den Wimpern die Augäpfel schimmern. Der verdrehte Kopf war ihm zugewandt, als wollte er ihm ein Geständnis machen. Den Mund, schmal und schon etwas bläulich, zeichnete der Anflug eines Lächelns. Das schien ihm völlig fehl am Platz. War es Ironie? Unter der Oberlippe sahen die Enden der Zähne hervor, gänzlich trocken. Und das Gesicht war von einem feinen Flaum bedeckt. Er stand versteinert, kaum atmete er. Er erkannte sofort, dass es die Frau war, die ihm morgens das Frühstück gebracht hatte. Doch hatte er in der Frühe nur den Schnürstiefel wahrgenommen, der im Türspalt aufgetaucht war, die üppige, in ein Korsett geschnürte Gestalt, mehr nicht. Erst jetzt, nach dem Tod, sah er den Körper der Frau als Ganzes.
»Sie hat sich erhängt«,
sagte Wilhelm Opitz, der in der Tür stand. Wojnitsch zuckte zusammen, erschreckt von der tiefen, sonoren Stimme des Hausherrn. Opitz hatte es in einem Ton verkündet, als stellte er eine sträfliche Nachlässigkeit fest, einen Vorfall, der nicht zu akzeptieren war. Doch seine Stimme zitterte.
»Bitte keine Aufregung. Gleich kommen Leute von der Pietät und nehmen die Tote mit. Raimund ist schon gegangen, sie zu holen.«
Wojnitsch wusste nicht, was er sagen sollte. Die Zunge war ihm verdorrt. Es schnürte ihm die Kehle zu.
»Wann ist es passiert?« fragte er nur.
»Wann?«
»Gerade eben, vor einer Stunde. Ich bin zu ihr nach oben gegangen, als sie nicht erschienen war, um das Gemüse vom Händler entgegenzunehmen. Und da hing sie. Ich hab sie abgeschnitten. Geh auf dein Zimmer, mein Junge. Ah, da sind sie schon, von der Pietät.«
»Heute Morgen hat sie mir das Frühstück gebracht«, sagte Wojnitsch, und ohne dass er es gewollt hätte, klang Rührung in seiner Stimme. »Ihr Dienstmädchen, nicht wahr?«
»Ach nein. Nein. Meine Frau.«
Opitz machte eine Handbewegung, als verscheuchte er eine Wespe, und öffnete den düster dreinblickenden Mitarbeitern des Bestatters die Tür. Sie sprachen Dialekt, verständigten sich mit leisen Stimmen. Mieczysław zog sich aus dem Speisesaal zurück. Rasch ging er nach oben. Er hörte die gedämpften Stimmen, konnte aber nicht verstehen, was gesagt wurde. Das ganze Gespräch schien ihm ein Gemurmel von Menschen, die keine Worte brauchten, um einander zu verstehen. Wojnitsch ließ sich in dem roten Sessel mit dem häkelverzierten Kopfteil nieder. Er war erschüttert. Seltsam, er hätte nicht gedacht, dass dieser nette Opitz verheiratet war. Er hätte wissen müssen, dass Männer in der Regel Ehefrauen haben, die, zuweilen kaum sichtbar, die Familienangelegenheiten von der Küche und der Waschküche aus unterstützten. Ganz mit sich selbst befasst, mit seiner Ankunft, seiner Krankheit, hatte Wojnitsch Opitzens Gattin nicht einmal wahrgenommen, und nun war sie tot. Eine Welle von Erinnerungen überkam ihn. Die Tote ließ ihn an seine Kinderfrau denken. In Umrissen nur hatte er sie im Gedächtnis, als verschwommene Gestalt wohnte sie dort, in unscharfen Konturen, immer von etwas verdeckt, immer in Eile, ein huschender Schatten. Er sah sich mit ihr spielen, sah ihre Hände, die faltige Haut. Diese Haut hatte er zwischen seine zwei kleinen Finger genommen, als wäre er ein Gänserich. Er zwickte sie, so hatten sie es genannt. Auf diese Weise wurde ihr Handrücken wieder glatt. Und er fantasierte, wenn er die ganze Glyceria, dieser seltsame Name war damals tatsächlich beliebt gewesen unter den Bäuerinnen der Lemberger Gegend, wenn er die ganze Glyceria straff ziehen würde, dann könnte er seine Kinderfrau vielleicht vor dem Altern bewahren. Doch wollte das nicht gelingen. Glyceria war schon alt und wurde immer älter. Schließlich nahm sie ihren Abschied. Es fiel ihr immer schwerer, den Pflichten nachzukommen, zu waschen, zu kochen, die Wäsche zu plätten, Ordnung zu schaffen. Mieczysław war damals 7 Jahre alt und somit im Schulalter. Der Vater befand, dass Glyceria nun nicht mehr vonnöten sei und ein Internat sie ersetzen könne. Also wurde Mieczysław in eine Schule mit Internat gegeben, nachdem sein Vater alles Nötige mit dem Direktor, einem gewissen Herrn Schumann, abgesprochen hatte. Doch verweilte der junge Mensch, den Vater und Onkel Mieczys nannten, nicht allzu lange in der Anstalt, aus Gründen, die der Vater gegenüber Bekannten mit den Worten »Empfindlichkeit« beziehungsweise eine gewisse Unangepasstheit bezeichnete, was für den Buben überaus demütigend war, während der Vater es als Versuch betrachtete, der ganzen enttäuschenden Sache irgendeinen Sinn abzugewinnen. Im Sinne des alten Sprichworts »Es gibt nichts Schlechtes, das nicht auch seine gute Seite hätt«, lernte Mieczys dann bei einem Lehrer, der eigens zu diesem Zwecke fest angestellt wurde, bei einem ersten, zweiten und dritten. Was den Vater eine Stange Geld kostete, zudem auch einiges an Nerven, denn diese Lehrer gehörten zu den launischsten Geschöpfen, die man sich denken konnte. Nichts war ihnen recht, ewig hatten sie etwas auszusetzen. Der Vater war der Ansicht, dass alle nationalen Niederlagen und alle erzieherischen Misserfolge eben in einer zu weichen Hand ihre Ursachen hätten, in einer Pädagogik, die mit Weibischkeit, Verzärtelung und Trägheit einhergehe, was dann modisch als Individualismus verbrämt werde. Das konnte er nicht ausstehen. Für ihn zählten Mannhaftigkeit und energisches Auftreten, Arbeit zum Wohle der Allgemeinheit, Rationalismus, Pragmatismus. Letzteres Wort mochte er besonders gern. Er war ein Mann in den 50ern, mit dunklem Haar, in dem kaum eine graue Strähne sich zeigte, und einem starken Bartwuchs, den er geradezu mit Ingrimm rasierte. Nur einen Schnurrbart ließ er stehen, den er sich früher mit einem Fixiermittel eingerieben und gezwirbelt hatte. Das Mittel war aus Tiertalg hergestellt worden, so blieb Mieczysław als charakteristische Duftnote des Vaters der Geruch von ranzigem Fett in Erinnerung. Es war Januaris zweite Haut. Seit einigen Jahren aber zwirbelte der Vater den Schnurrbart nicht mehr. Als einzige kosmetische Maßnahme besprühte er sich nach der Rasur mit dem englischen Duftwasser Bay Rum. Er war ein wunderhübscher Mann, wie man in Lemberg zu sagen pflegte. Gut aussehend und distinguiert. Ohne weiteres hätte er noch einmal heiraten können. Das Interesse an den Frauen aber hatte der Ingenieur Wojnicz gänzlich verloren. Als wäre ihm durch den Tod seiner Frau das Vertrauen in das schöne Geschlecht abhanden gekommen, ja, als fühlte er sich durch sie betrogen, wenn nicht geschändet. Ihm ein Kind zu gebären und zu sterben, was für eine Dreistigkeit. Vielleicht konnte auch einfach keine mehr dem geheimnisvollen Fräulein aus Brzeżany das Wasser reichen, der einzigen Tochter eines Notars, der gleichfalls Witwer gewesen war. Auch die Mutter von Wojnicz Senior war frühzeitig aus dieser Welt gegangen. Etwas stimmte nicht mit diesen Müttern. Offenbar übten sie eine entsetzlich bedrohliche Tätigkeit aus, riskierten ihr Leben in diesen Boudoirs und Schlafzimmern, führten, in Spitzen gehüllt, eine höchst gefährliche Existenz zwischen Bettwäsche und Messingkasserolen, zwischen Handtüchern, Puderdosen und Speisezetteln für jeden Tag des Jahres. In Mieczysław Wojnicz's Familie lebten die Frauen in verschwommenen Umrissen und nur für kurze Zeit. Dann starben sie und schrieben sich als konturlose, flüchtige Wesen kaum ins Gedächtnis ein. Ihr Dasein beschränkte sich auf eine ferne und unklare Ursache, die sie nur für eine kurze Weile in dieses Universum treten ließ, und dies auch nur der biologischen Folgen wegen. Als Mieczysław noch zur Schule hatte gehen sollen im Namen solider Bildung und wahrer, mannhafter Erziehung, beschloss der Vater, einen Teil seines Landes sowie das Gut seiner Frau zu verkaufen und eine bequeme, helle Wohnung in Lemberg zu erwerben. Glyceria nahm er als Köchin, Dienstmädchen und Kinderfrau mit. Nun gehörten sie, wie es sich für eine anständige, wenn auch nicht ganz vollständige Familie ziemte, zum Lemberger Bürgertum. Es war eine günstige Entscheidung. Mit seiner Investition in die Modernität vollzog der Vater einen pragmatischen Schritt, und die Wohnung in der Stadt brachte ihm am Ende großen Nutzen. Sein neues Geschäft kam in Schwung, und sich darum zu kümmern, war in Lemberg bei weitem leichter als in der galizischen Provinz, wo jede Fahrt in die Stadt einer Weltreise gleichkam. Januari Wojnicz war ein Mann mit Unternehmergeist und Mut. Einen Teil des Geldes aus dem Verkauf des Gutes investierte er in ein nicht allzu großes Haus und eine Ziegelei in einem Dorf bei Brzeżany. Den Rest legte er in Aktien der galizischen Eisenbahn an, was ihm nicht unbeträchtliche Einnahmen bescherte, von denen er und sein Sohn auf solidem Niveau leben konnten. Er war umsichtig und sparsam bis zum Geiz. Selten kaufte er neue Dinge, und wenn, dann stets von bester Qualität. Freilich gab es Versuche, ihn noch einmal zu verheiraten, doch stand in seiner Vorstellung die verstorbene Gattin in so idealer Einzigartigkeit da, dass alle lebenden Frauen nur deren klägliche Schattenbilder sein konnten, die es nicht wert waren, beachtet zu werden, ja mehr noch, die ihn unangenehm reizten mit ihren unbeholfenen Versuchen, das Idealbild zu imitieren.